Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Piloten, Fernsehmoderator, Malteser-Kommandeur und Wolfgangsee-Sommerfrischler Johann Philipp Spiegelfeld.
Wie ein Journalist oder ein Kollege von euch hat einmal gesagt, Mr. Medical Flying TV Star.
In seiner Fernsehsendung Herrschaftszeiten besucht er Schlösser und deren Schlossherren und belebt alte Gemäuer mit seiner lockeren, lustigen Art.
Ich bin wahnsinnig gern Pilot und ich freue mich, dass ich im Fernsehen so ein bisschen der Kasperl sein kann. Bin aber sehr dankbar, dass ich so einen seriösen Brotberuf habe und versuche es möglichst gut zu machen. Aber ich bin zum Beispiel wirklich, vorgestern bin ich geflogen von Ibiza nach Wien und ich habe, glaube ich, 30 Fotos gemacht mit Leuten, die mich erkannt haben.
Christi Peter.
Servus Robert.
Heute haben wir eine interessante Folge unter dem Titel von Fürstentiteln, Flugzeugen und Fernsehkameras. Ich weiß überhaupt nicht, wie man unseren heutigen Gast, lieber Johann Philipp Spiegelfeld, wie man dich heute anmoderieren soll. Soll man sagen Fernsehmoderator, Berufspilot, Rettungssanitäter oder einfach Adelsnachfahre? Oder soll man einfach sagen, du bist jemand, der weiß, wie man ein Glas Champagner charmant schwenkt, ohne arrogant zu wirken?
Ja, Champagner trinke ich sowieso nicht, aber das trinke ich nicht. Aber Freunde nennen mich Jo einfach. Ich meine, bitte nennt mich Jo.
Ja, sehr gern.
Ein Journalist oder ein Kollege von euch hat einmal gesagt, Mr. Medical Flying TV Star.
Die perfekte ja. Zusammenfassung.
Mr. Medical Flying TV Star, das muss ich mir unbedingt merken.
Ich finde es ganz gut.
Ja, absolut. Jo. Fangen wir an, wie wir immer anfangen, nämlich über Salzkammergut. Wir haben uns ja vor kurzem getroffen im Salzkammergut bei der Eröffnung vom Grand Elisabeth und haben zu plaudern begonnen und du hast uns erzählt, dass du am Wolfgangsee deine Sommer verbringst. Du bist da quasi ein Sommerfrischler auch noch. Das müssen wir auch noch irgendwie einbauen in diese englische Bezeichnung. Was bedeutet denn das Salzkammergut für dich?
Also erstens einmal, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns da bei dieser Eröffnung kennengelernt haben. Ihr wisst, ich bin ja der Botschafter von diesem Hotel, ja. Also eigentlich bin ich Botschafter auch.
Muss man gleich dazwischen grätschen, wie kam es dazu?
Ich weiß es eigentlich gar nicht, aber die Betreiber von dem Hotel haben mich angesprochen und haben gesagt, ich bin immer mit meiner roten Tasche unterwegs und was passt da besser, als der Johann mit seiner roten Tasche in ein Hotel zu gehen. Und ich habe mich sehr gefreut und ihr kennt das Hotel, ist wirklich ein super cooles Hotel und ist eine große Ehre für mich. Ich freue mich, dass wir uns da kennengelernt haben und wirklich nebenbei habe ich euch gesagt, dass ich wirklich, also in dem Moment, wo die Schule aus war, sind wir mit der ganzen Familie am Wolfgangsee gefahren. Also ich glaube, ich habe jeden Urlaub am Wolfgangsee verbracht und ich habe nicht gewusst, bitte verzeiht mir, dass ihr einen Podcast habt über Salzkammergut. Aber ich finde das eine super coole Idee und ich habe halt wirklich viel Zeit dort verbracht, ja.
Es gibt tatsächlich immer nur Leute, die es nicht wissen, aber es werden Gott sei Dank weniger. Ja. Wie ist die Erinnerung an Salzkammergut? Wenn du sagst, du hast die Kindheit dort verbracht, das haben Robert und ich auch und wir haben immer so spezielle Bilder im Kopf. Wie war das bei dir? Wie hat sich das angefühlt? Wird es vielleicht sogar gerochen? Du weißt, Robert, das ist meine Frage. Was bedeutet das alles für dich?
Ja, für mich war es eine herrliche Zeit. Ich meine, man ist ja wirklich privilegiert, wenn man dort am Wolfgangsee eine Bleibe hat. Und wir haben das Glück, dass wir so eine kleine Bootshütte haben, ja wirklich klein. Und wenn meine ganze Familie plus Freunde da waren, war es wirklich voll. Woran ich mich immer erinnern kann, ist, das hat meine Mutter immer gesagt, also wenn wir zum Beispiel Mittag gegessen haben oder gefrühstückt haben vor dem Haus, hat sie gesagt, lauft zum Steg, wenn das Wetter halbwegs schön war, weil wer weiß, wie schnell der Regen kommt. Also das habe ich in Erinnerung, lauft zum Steg, hat sie immer gesagt. Und dann, das ist wirklich erstaunlich, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, weil man kennt ja, wenn man in ein Schwimmbad geht oder wenn man mal im Meer schwimmen war, ich kann mich erinnern, das Wasser ist so weich, also vom Wolfgangsee. Das ist so ein ganz spezielles Wasser und jedes Mal, wenn man dort reingesprungen ist oder reingegangen ist, habe ich das Gefühl gehabt, das wäre so ein ganz besonderes Wasser, weil das so weich war. Das war das eine und das andere war, ich glaube, man wird nirgends so braun wie an einem österreichischen See. Ich weiß nicht warum, aber dort irgendwie diese Spiegelung von dem Wasser und man vergisst ein bisschen auf die Sonnencreme, was natürlich blöd ist. Also man hat relativ schnell einen Sonnenbrand. Aber ich kann mich erinnern, also das Wasser und dass man sehr braun geworden ist dort immer.
Jetzt machst du sehr viel. Wir haben es ja schon in der Einmoderation erwähnt. Kommst du überhaupt noch dazu, im Salzkammergut deine Zeit zu verbringen?
Ja, eigentlich schon. Ich meine, wir sind ein bisschen unfair, weil meine Frau kommt aus Zell am See und wir nützen das ein bisschen aus. Ja. Also wir gehen Skifahren im Winter in Zell am See und im Sommer sind wir gerne am Wolfgangsee. Aber ja, wenn es geht. Und es ist ja auch wirklich von Wien, wo ich ja lebe, ist es ja wirklich machbar, ja, auch über ein kurzes Wochenende.
Und wie schaut dann der perfekte Tag dort aus?
Ja, für mich ist es die totale Entschleunigung dort, ja. Also lang schlafen. Dann, was wir immer machen, ist, also das Haus meiner Eltern ist dort auf der ehemaligen Schmalspurtrasse und dahinter ist die Weißwand und ich gehe gerne mit den Kindern oder mit allen, die Lust haben, in der Früh mit dem Hund auf diese Weißwand. Das ist ein cooler und spannender Aufstieg und oben ist eine Hütte und da trinkt man ein Soda-Zitrone und dann geht man wieder runter und dann schwimmen natürlich, ja, mit allen möglichen Gefährten, ja, also mit irgendeinem Surfbrett, das da herumliegt. Und das Lustigste ist, was wir machen, ist, wir haben so ein altes Ruderboot und unsere alten Surfbretter, ja. Und wenn man die alle hintereinander hängt, ja, sind die Kinder drauf gestanden, am letzten Surfbretter Hund und dann ist man so, hat man versucht, möglichst schnell zu rudern und Kurven zu fahren und dann wäre es erst ins Wasser gefallen, ist, hat verloren. Also das sind meine Erinnerungen, ja. War immer sehr lustig.
Du bist der Vater von 2 Söhnen, habe ich gelesen. Ist das was du deinen Kindern auch unbedingt mitgeben möchtest, diese Sommerleichtigkeit im Salzkammergut? Seid ihr da mit den Kindern auch immer hingefahren und haben die, glaubst du, ähnliche Erfahrungen wie du gemacht?
Also ich glaube, meine Söhne haben das lustigste Leben dort, weil meine Geschwister haben ja auch alle schon Kinder, die im ähnlichen Alter sind und die haben natürlich eine Riesenhetz dort. Ja. Wurscht, ob das jetzt das Segelkurs gemeinsam machen oder schwimmen gehen oder eben diese Surfbrettaktionen oder mit dem Hund gehen. Also das ist wirklich, mir kommt so vor, als wäre es wirklich ein Schlaraffenland dort und ich hoffe, dass das möglichst viele Leute erleben können dort.
Fangen wir mal bei dir an. Du kommst ja aus einem Adelsgeschlecht. Das kann man ja, glaube ich, auch mit deiner Fernsehsendung gar nicht mehr verleugnen. Aber wie oft musst du eigentlich erklären, dass du nicht in einem Schloss mit 73 Zimmern aufgewachsen bist?
Was, du bist nicht in einem Schloss aufgewachsen?
Stell dir vor.
Ja, das gibt's doch nicht.
Nein, ich meine, erstens mal, ihr wisst, den Adel gibt's überhaupt nicht mehr, natürlich. Ja. Und man weiß natürlich schon, aus welcher Familie man kommt. Aber durch meine neu gewonnene Popularität habe ich halt, weiß ich nicht, bin ich schon oft oder öfters jetzt eingeladen für so Interviews und diese Frage kommt natürlich schon oft, ja. Aber es hat natürlich nichts damit zu tun, ob man jetzt, woher man kommt, dass man in einem Schloss aufwächst. Ja, ich bin ganz normal mit meiner Familie in Wien aufgewachsen, ja. Und hatte halt die schöne Möglichkeit, unsere freien Tage am Wolfgangsee zu verbringen.
Jetzt ist eine meiner Lieblingsfolgen aus deiner Fernsehsendung Herrschaftszeiten die, wo du in der Kaiservilla in Bad Ischl warst. Und da wird gesagt, dass es schon eine gewisse Bürde ist, mit so einem Namen in die Schule zu gehen, weil Kinder sind radikal. War das bei dir ähnlich? Hast du solche Erfahrungen auch gemacht? Oder ist die Distanz zur Historie deiner Familie immer schon groß genug gewesen?
Nein, ich muss sagen, du hast recht, es kommt öfters vor bei diesen Erzählungen und bei den Familien, dass die Kinder Probleme gehabt haben in der Schule. Ich kann das jetzt nicht sagen. Bei mir war das nicht so. Wahrscheinlich, weil ich mich aufgeführt habe, weil ich sowieso das Schlechteste war in der Schule. Also, ich habe relativ oft die Schule gewechselt. Ich habe einen guten Freund von mir gesagt, du musst es positiv sehen, deshalb kennst du jetzt so viele Leute, ja, wenn man öfters die Schule wechselt. Also ich habe solche negativen Erfahrungen nicht gemacht, muss ich sagen.
Aber was war deine Rolle in der Klasse, wenn du das jetzt schon sagst? Du warst der Schlechteste, ganz abnehmen tue ich das nicht. Aber jede Klasse hat so bestimmte Stereotypen. Was war deins?
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich meine, was schon war, ich war der Jüngste, ja. Also ich habe am 15. September Geburtstag und ich wurde mit 5 Jahren, oder? Ja, mit 5 Jahren eingeschult. Also ich war immer der Jüngste. Und das war meine Ausrede. Die Schularbeit war so schlecht, weil ich der Jüngste bin. Also das war meine Ausrede immer.
Ich bin ja noch so verdammt jung.
Wie kam es eigentlich dann dazu, dass du doch dann einen ganz anderen Beruf gewählt hast, nämlich den der Fliegerei, dass du Pilot geworden bist?
Ich kann es euch gar nicht genau sagen, aber ich meine, das fasziniert hat mich schon immer. Ja? Also ich habe das immer cool gefunden und im Nachhinein, weiß nicht, denke ich mir eh, warum habe ich diesen Beruf gemacht und nichts anderes, aber ich bin wirklich froh mit meiner Berufswahl, weil es ist, erstens bin ich in einem tollen Unternehmen und zweitens, ist es, glaube ich, was ganz Besonderes und passt gut zu mir. Ja, also ich bin gerne mit Menschen unterwegs, ich übernehme gern Verantwortung. Und du bist dann natürlich als Kapitän schon auch, musst du dich um das Team kümmern. Ja, und das macht mir eigentlich großen Spaß. Also man muss natürlich immer einen guten Co-Piloten mit haben, eine gute Co-Pilotin. Aber das macht mir eigentlich sehr Spaß.
Der Peter kennt sich ja da gut aus, selber als Flieger. Aber ich muss, bevor du loslegst, weil du hast sicher viele Fragen, muss ich noch eine kurze stellen. Kannst du dich überhaupt noch erinnern, wann du das erste Mal nicht hinten gesessen bist, sondern in der allerersten Reihe im Flugzeug? Und wie war's?
Ja, natürlich kann man sich erinnern. Ich habe die Ausbildung in Graz gemacht bei der ÖLS, bei der österreichischen Luftfahrtschule. Und der erste Alleinflug ist natürlich was ganz Besonderes. Ja. Also das ist echt ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben und vergisst man auch nicht mehr. Also ja, das ist dir bei sicher genauso
gegangen, ja, oder? Absolut. Aber wie war es wirklich? Erzähl einmal. Du hebst ja zum ersten Mal dann ab ohne Fluglehrer. Das Flugzeug ist wahnsinnig leicht. So ist mir zumindest vorgekommen. Und ich war dann ja in einer gewissen Sicherheitshöhe und habe einfach einmal einen Schrei loslassen. Wie war deine Erfahrung?
Also bitte, so genau kann ich mich nicht mehr erinnern.
Und ich glaube, eure Flugzeuge unterscheiden sich auch, oder?
Nein, in der Ausbildung nicht. Wir haben ja auch mit so ganz kleinen. Mit welchen Flugzeugen fliegst du?
Nein, mit WT9 und Dimonas und so weiter. Okay. Diamond Aircrafts.
Ja. Nein, ich habe ja auch mit den Jason 150 hatte ich meinen ersten Alleinflug. Also ich meine, es ist ein tolles Gefühl. An das Gefühl kann ich mich erinnern, ob ich jetzt geschrien habe oder nicht. Glaube ich nicht. Aber die Ausbildung ist ja, und das ist das Erstaunliche bei dem Unternehmen, wo ich bin, wir haben ja diese Cessna schon genauso geflogen wie einen Airbus. Ja? Und das war für mich das Erstaunliche. Also es waren diese Callouts oder diese Standard Operating Procedure waren bei dem ganz kleinen Flugzeug genauso wie bei dem großen Flugzeug jetzt. Und da ist man schon konzentriert und will es möglichst gut machen.
Und hast du deine rote Tasche eigentlich damals schon mitgehabt?
Nein. Aber jetzt stimmt, bei der Fluglinie, wo ich bin, die ist auch wieder rot.
Deswegen wollte ich das ja einbringen. Die Austrian passt ja ganz gut dazu.
Ich bin gerade gestern mit der Austrian geflogen. Ich habe sogar geschaut beim Einsteigen, ob du vorne sitzt, beim A320. Und ich finde immer so souverän diese Ansagen aus dem Cockpit, vor allem der Kapitäne. Ladies and Gentlemen, this is the Captain speaking und so weiter. Übt ihr das vor dem Spiegel oder kriegt ihr da spezielle Ausbildung? Weil, wenn du ganz ehrlich bist, das hat immer diesen eigenen Tonfall.
Ja, du musst die Nase zuhalten.
Du musst die Nase zuhalten. Ja, das lernst du. Nein, aber ich weiß nicht, wo bist du gestern gekommen?
Aus Berlin.
Berlin. Ja, ich meine, ich kann dir nur sagen, aber das habe ich schon immer gemacht, ich stehe immer an der Tür. Wenn ich fliege, ja. Also wenn ich fliege, versuche ich, wenn es die Zeit zulässt und wenn wir keine andere Probleme haben, dann an der Tür zu stehen und versuche die Passagiere zu begrüßen. Für mich ist das einfach angenehm, weil ich dann sehe, wer mit uns mitfliegt, ja. Mhm. Weil, weißt du, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich habe ja eigentlich ein Radiogesicht, ja. Ich meine, ich mache ja die Ansage, sitz vorne, mich sieht nie jemand. Und ich bilde mir ein, dass das erstens für die Passagiere angenehm ist, wenn sie einsteigen, weil es gibt, glaube ich, viele Leute, die sich unwohl fühlen, wenn sie in ein Flugzeug steigen. Und einfach zu sehen, wer jetzt da das Flugzeug fliegt, ist erstens gut, glaube ich. Und zweitens weiß man schon oder kriegt ein Gefühl für die Passagiere, die mitfliegen. Und wenn dann zum Beispiel während dem Flug irgendwas sein sollte und die Kollegin oder Kollege kommt nach vorne und sagt, du, der Passagier, der beim Einsteigen schon komisch war, der macht jetzt weiter Probleme, dann kann ich selber schon einschätzen. Also es ist für mich auch angenehm zu wissen, wer mitfliegt. Und zu deiner Sache wegen den Ansagen, das machen wir wirklich. Also wenn du Kapitän wirst, kriegst du so eine Schulung, was wir besser nicht sagen sollen, was wir sagen sollen, was die Passagiere beruhigt. Das, was ich euch sagen kann, ist, dadurch, dass wir jetzt schon Internet im Flugzeug haben, ist es, glaube ich, wirklich wichtig, einfach die Wahrheit zu sagen. Ja, weil meistens sind die Passagiere schon vor uns informiert und wissen, warum man jetzt nicht landen kann oder wie das Wetter ist, weil sie sich über das Internet informiert haben.
Aber jetzt muss ich schon einhaken. Du hast gesagt, du begrüßt sozusagen die Gäste, indem du dort stehst. Wie oft hörst du dann, sind sie nicht der vom ORF?
Ja, das höre ich ganz oft.
Aber ich würde als Passagier nervös werden.
Warum?
Weil ich dann davon ausgehe, ist ein verkleideter Schauspieler und der fliegt jetzt das Flugzeug.
Also Leute, die Sendung verstanden haben, wissen, dass es mein Brotberuf belohnt ist. Ja.
Es ist doch sogar im Intro drinnen, oder?
Ja, jedes Mal. Also es gibt schon Leute, die können das auswendig aufsagen, was mich sehr freut. Nein, ich bin wahnsinnig gern Pilot und ich freue mich, dass ich im Fernsehen so ein bisschen der Kasperl sein kann. Bin aber sehr dankbar, dass ich so einen seriösen Brotberuf habe und versuche es möglichst gut zu machen. Aber ich bin zum Beispiel wirklich, vorgestern bin ich geflogen von Ibiza nach Wien und ich habe, glaube ich, 30 Fotos gemacht mit Leuten, die mich erkannt haben. Ja, also es ist, ich meine, und solange das...
Weil sie es wollten.
oder fragst du?
Ja, bei manchen frage ich...
Entschuldige.
Ja, das ist natürlich auch ein kleiner Hasencheck, weißt du?
Servus.
Habe ich schon gesagt, dass ich Pilot bin.
Aber da muss ich dich jetzt gleich noch was fragen. Mehr Selfies sind gefragt oder mehr Autogramme? Wie ist das heutzutage?
Nein, schon Selfies. Schon, aber ich habe auch Autogrammkarten.
In der Austrian-Uniform.
Nein, vom ORF natürlich. Ja. Ja.
Großartig.
Was sind denn die liebsten Destinationen, wo du gern hinfliegst oder wo du auch gerne mal eine Nacht bleibst?
Boah, das kann ich dir nicht sagen. Also toll ist natürlich schon immer Tel Aviv. Das ist eine super coole Stadt. Ja, also das habe ich sehr gern. aber wir fliegen nur coole Destinationen an. Und man muss fairerweise sagen, es ist schon ein Beruf, wo wir viel arbeiten müssen. Ja, also es ist schon noch anstrengend und wenn man dann in eine Stadt kommt, ist das nicht so, dass man jetzt 24 Stunden dort ist, sondern man soll sich eigentlich ausruhen und schauen, dass man möglichst erholt am nächsten Tag wieder anfangen kann, weil das ist meistens früh oder ganz spät in der Nacht. Also es ist, wir müssen schon schauen, dass man ausgeruht ist und so viel Zeit bleibt da nicht mehr. Also die Zeiten haben sich schon geändert.
Aber wenn du da winkend in der Cockpit-Tür stehst, macht nicht eh der Junior die ganze Arbeit?
Er kennt sich einer aus.
Nein, nein, so ist es nicht. Ich meine, Tazares, du kennst dich selber aus. Also wir sind alle gleich gut ausgebildet und jeder weiß, was er zu tun hat. Es gibt halt einen, der die Verantwortung dann schlussendlich trägt. Aber bei uns ist das wirklich ein tolles Team und wir machen das sehr gut alle gemeinsam.
Jetzt hätte ich noch eine spezifische Frage, weil auf das hat man noch nie eine Antwort gegeben. Rollt am Boden wirklich immer der Kapitän?
Ja, also das ist unterschiedlich. Das ist bei den Fluglinien gibt es da verschiedene Verfahren. Bei Austrian Airlines rollt immer der Kapitän. Es gibt aber auch Fluglinien, wo auch der erste Offizier rollen kann. Das würde ich eh auch gerne mal, wenn ich mal die Möglichkeit habe, weil ihr habt so viele Zuhörer. Es gibt ja, das hat mich zum Beispiel immer, weiß nicht, ein bisschen verwundert, weil ich noch erster Offizier war, ja. Da wurde ich immer gefragt, ob ich schon fliegen darf, ja. Und das muss man wirklich ehrlich sagen. Also bei uns sind ja die Piloten ausgebildet und wenn sie ausgebildet sind, sind sie gleichwertig dem Kapitän. Das ist nur ein Dienstgrad und der Co-Pilot oder der erste Offizier, so wie es heißt, kann genauso gut oder besser das Flugzeug landen und starten wie der Kapitän, ja. Also der macht genau das Gleiche wie ich, nur die sind halt die Aufgabenverteilungen pro Flug anders. Und das ist, die Frage kennst du schon, oder? Wenn man erster Offizier ist, ob man auch schon landen darf, ja? Ob man das Flugzeug schon fliegen darf. Ja,
zumindest erzählt es mir immer jeder, der erster Offizier ist. Glaubst du, dass sich die Hierarchie im Cockpit geändert hat in den letzten Jahrzehnten? War das früher eine steilere Hierarchie zwischen Kapitän und erster Offizier?
Ja, glaube ich schon. Ich meine, wo wirklich viel Zeit investiert wird und Geld, ist die Ausbildung bzw. das Training in diesen zwischenmenschlichen Aspekten, dieses sogenannte CRM, Crew Resource Management. Also das ist ganz wichtig und ist auch sicher Grund für viele Zwischenfälle, wenn es halt zwischenmenschlich nicht funktioniert. Und das trainieren wir wirklich viel und oft.
So, jetzt weg von der Fliegerei. Ja. Also du merkst, wir könnten uns einreden, wenn du jemals Lust hast, einen Podcast zu machen über die Fliegerei, ruf mich an, ja, ich wäre dabei. Jetzt bist du plötzlich vor ein paar Jahren am Fernseher aufgetaucht. Wie ist dazu gekommen, dass du plötzlich im ORF als Pilot ein Format moderiert hast?
Also ich meine, ihr wisst, das ist dieses alte Thema, dieses Corona-Thema. Und da war es wirklich so, dass wir nicht geflogen sind. Und ich habe das, ich meine, ich habe angefangen 2001, da war dann dieser 11. September und dann ist einmal der Vulkan ausgebrochen und da hat man sich schon gedacht, das ist Wahnsinn, wie es mit der Fliegerei weitergehen wird. Aber in Corona ist man ja wirklich gar nicht mehr geflogen und das war schon beängstigend. Also es war nicht klar, wie das weitergeht. Und genau in der Zeit hat mich ein Freund angerufen und gefragt, ob ich bei so einem kleinen Casting mitmachen will für eine neue Fernsehsendung. Der Martin Pusch. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Und er hat mir gesagt, ja, das sitzen alle zu Hause und der ORF hat keine schnellen neue Sendungen und ob man da was machen kann. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das meine Chance. Ich muss ehrlich sagen, und das wissen meine Freunde auch, ich habe dieses Medium Fernsehen habe ich schon immer spannend gefunden. Ja, ich habe gedacht, das ist eigentlich cool, ja, also das irgendwo da im Fernsehen. Also ich habe schon mal drüber geredet gehabt. Ja, also war für mich jetzt nicht ganz abwegig. Ich habe natürlich nie irgendwo eine Chance gesehen, das zu machen. Aber dann wurde ich eben angerufen und habe dieses Casting bei der Ines Schwantner gemacht. Und was rausgekommen ist, sieht man jetzt nach, weiß nicht, 25 oder 27 Sendungen. Ja, es war eine super Chance und ich freue mich, dass das so funktioniert hat.
Aber wenn du diese 27 Sendungen jetzt mit einem Landeanflug vergleichen müsstest, welcher war turbulent und welcher war eher sanfte Brise?
Von den Sendungen?
Ja. Gab es da schwierige?
Schwierige nicht. Also schau, mein Vorteil ist, also mir ist wirklich nichts zu peinlich. Ja?
Nicht, dass wir das schon gemerkt hätten.
Und wir nähern uns der Rolle in der Schule.
Also ich meine, das zieht sich anscheinend wirklich durch mein Leben. Also ich kann mich nicht verstellen. Ich bin auch kein Schauspieler, das kann ich überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen das Erfolgsrezept. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und das ist wurscht, ob ich das auf der Straße ist oder in diesen Sendungen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das so läuft.
Also hat es von Anfang an wunderbar geklappt?
Naja, wunderbar geklappt. Ich muss sagen, ich habe wirklich ein tolles Team. Also die haben mir schon oft gesagt, wie man es besser machen kann. Also was für mich zum Beispiel total eigenartig war, aber was ich natürlich relativ schnell gelernt habe, für mich ist ein Gespräch eigentlich, wenn man auch dem anderen oder der anderen vielleicht manchmal ins Wort fällt. Ja, das ist natürlich beim Fernsehen total blöd. Ja. Mhm. Also da wurde mir relativ schnell gesagt, du, es ist egal, auch wenn sich das ein bisschen unnatürlich anhört, das Gespräch, du musst warten, bis der ausgeredet hat. Ja, und dann kannst du erst die nächste Frage stellen. Mhm. Und das habe ich am Anfang falsch gemacht, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, eigentlich müsste ich jetzt was sagen, damit dieses Gespräch weitergeht. Mhm. Aber das wird halt dann im Fernsehen beinahe zusammengeschnitten. Aber wenn man jeden anderen unterbricht, kann man natürlich nichts mehr schneiden.
Aber jetzt sind wir schon mittendrin in der Sendung. Ich finde es so lustig, was du manchmal sagst. Und ich habe mir vorgenommen, ich musste das unbedingt fragen, wie spontan sind diese ganzen Sachen? Dass du zum Beispiel in der Kaiservilla in Ischl vom Kaiserspritzer sprichst, ja, nachdem du dich so wahnsinnig sehnst. Ist das alles spontan, ist das geskriptet oder ist es eine Mischung?
Nein, geskriptet ist gar nichts. Mhm. Also es ist wirklich keine einzige Zeile vorgeschrieben. Ich kann euch eine Geschichte erzählen, das habe ich ganz witzig gefunden, weil wir sind bei der Riegersburg gewesen und da ist ja dieser tolle Vulkanoschinken, ja, der ja wirklich besonders gut ist in der Steiermark. Ja. Und wir stehen an dieser Budel und da war diese tolle, weiß nicht, italienische Aufschnittmaschine und die Familie ist wirklich besonders reizend, ja, vom Vulkanoschinken. Und dann sagt er, Martin Busch, Smudo sagt, jetzt sag irgendwas Lustiges oder so. Und es geht um diesen Vulkanoschinken, ja. Und ich gehe hin und sage, 20 Decker extra was, bitte, ja. Und die nette Familie sagt, das gibt's nicht, das hat noch nie jemand bestellt bei mir, ja. Auch die Kameraleute haben gesagt, ich glaube, du bist der Einzige, der so einen Blödsinn im Fernsehen reden darf. Also es ist, ich versuche, und dann ist natürlich mein Team, ja. Also die geben mir schon relativ kurzfristig, was sie sehen, und das habe ich versucht, auch in diesen Sendungen mir anzutrainieren. Also das ist bei Martin Busch und bei dem ganzen Team schon toll. Die gehen rein in einen Raum und sehen irgendwas, was jetzt total ungewöhnlich ist oder worüber man jetzt reden könnte. Ja? Und das Auge dafür zu haben und dann was Lustiges dazu zu sagen, ja, das ist ein bisschen meine Aufgabe. Und wie gesagt, wenn dir nichts zu peinlich ist und zu blöd ist, dann funktioniert das ganz gut.
Absolut, aber wir beide arbeiten ja auch da im selben Unternehmen, nämlich im ORF. Und ja, wir kennen ja auch die Situation, dass manche dann doch rausgeschnitten werden von den richtig guten Gags. Bereust du dann sowas?
Nein, das überhaupt nicht. Also ich vertraue da ganz dem Martin Busch und unserem Cutter, dem Alex. Der muss sich wirklich dieses stundenlange Material anschauen und dann zusammenschneiden. Was ich dir nur sagen kann, und du machst ja auch Live-Sendungen, oder?
Viele.
Ja, also und das ist, also ich glaube, das könnte ich zum Beispiel nicht. Das ist, finde ich, wirklich die große Kunst, ist diese Live-Sendung, weil da ist es halt einfach einmal ausgesprochen. Ja. Genau. Und das ist bei mir, auch wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht etwas sage, was jetzt wirklich nicht passend ist, das kann man wenigstens rausschneiden. Ja. Und da, also deshalb kann ich wahrscheinlich so locker reden, weil ich genau weiß, wenn es wirklich überhaupt nicht geht, dann wird das rausgeschnitten. Ja. Und das ist natürlich, macht das Ganze einfacher. Deshalb habe ich großen Respekt vor diesen Live-Sendungen.
Man hat immer das Gefühl bei diesen Sendungen von dir, dass du alleine durch Österreich reist. Aber wie groß ist die Entourage wirklich? Wie groß ist das Team?
Oh, Entourage, du hast dich immer Gast angehört.
Du, es ist so wie du es dir vorstellen kannst, wir sind ungefähr 100 Leute.
Ja, sicher. Ja?
Nein, er lügt.
Ja, und da ist so ein riesen Trailer, weißt du, für Mittag und Abendessen.
Stopp. Jetzt muss ich euch eine eure Geschichte erzählen. Erinnert ihr euch an die Sommergespräche am Traunsee? Mhm. Und was es da für einen Shitstorm gab, wie der Herr Kollege Tür von der ZIP2 gesagt, also dieses Foto gepostet hat auf seinem X-Account. Mhm. Dass das Team wirklich so groß war. Also und da hat der ORF dann wirklich drunter gelitten, weil die sagen, boah, wir zahlen so viel Geld für so viele Leute, das braucht sie alles gar nicht. Also da müssen wir aufpassen.
Ja, nein, ja. Wir sind 7 Leute. Mhm. Wir sind 7 Leute, also wir haben 2 Kameraleute, einen Assistenten, einen Tonmann, der Martin und ich.
Mhm. Und der Martin macht ja auch die Drohne, glaube ich, oder einer der Kameramänner, oder?
Nein, einer der Kameramänner, ja.
Und das ist ja großartig. Also ihr spart ja da wirklich Ressourcen und bringt sensationelle Bilder zusammen. Ist eigentlich alles immer frisch gefilmt, oder? Ja. Gibt's ein Archiv auch?
Nein. Also ich glaube, und das höre ich auch wirklich oft, dass viele begeistert sind von den Aufnahmen, von den Bildern, und das sind unsere Kameraleute, ja. Also das ist der Matthias Bruckmüller und der Carlo Hoffmann, die haben auch wirklich, das finde ich toll und das macht das auch aus, die haben auch wirklich das Auge dafür, ja. Und die Drohnenaufnahme natürlich, das ist spektakulär.
besonders imposant war für mich zum Beispiel diese Wahnsinnspanoramen von der Katrin oben. Also wirklich jeder, ja, der den Podcast hört, unbedingt da mal reinschauen in die Sendung aus Badischl. Das war großartig. Ja. Jetzt hast du 27 Folgen gemacht. Man kriegt ein Gespür für Fernsehen. Was glaubst du, unterscheidet eine durchschnittliche Folge von einer sehr, sehr guten Folge?
Also ich meine, das Konzept ist ja, dass ich die Familien kenne dort, die dort wohnen, und manche kenne ich natürlich besser, manche kenne ich nicht so gut und manche sind Familie. Ja. Und das ist natürlich mit meinem Onkel und so, das ist natürlich super. Ja. Und auch die Kaiservilla in Bad Ischl, den Valentin Habsburg kenne ich schon lange, und die Tina. Also wenn man sich natürlich besonders gut kennt, macht das natürlich einen Unterschied. Das merke ich schon. Mhm. Ist auch leichter, ja, weil die kennen mich auch schon länger, ja, die wissen, dass ich halt einen Spaß mache. Also das, ja, die sind sicher besser.
Freut sich jeder über deinen Besuch, jeder von diesen Familien, weil im Prinzip öffnest du ja trotzdem bei ganz, ganz vielen das Zuhause, also das Privateste.
Ja, man könnte auch sagen, es ist so ein bisschen der Blick durchs Schlüsselloch, oder?
Ja, ich wurde mal genannt der Schlossbesetzer. Also ich meine, ja, natürlich, es sind auch private Sachen dabei, aber die Familien haben schon verstanden, und das war mir auch wichtig, wie ich die Sendungen angefangen habe. Ich habe das dem ORF gesagt, ich will auf keinen Fall, dass diese Familien ins Lächerliche gezogen werden, weil ich meine, die müssen einem nicht leid tun, aber sie haben schon eine Verantwortung, ja, und sie verstehen, dass das Fernsehen ihnen hilft, Sachen, also wenn sie halt die Location für Hochzeiten vermieten oder keine Ahnung, womit sie halt Geld verdienen. Ja, wenn sie das präsentieren und sympathisch rüberkommen, dass ihnen das hilft.
Hast du wirklich im Bett vom Kaiser Franz Josef geschlafen?
Ja, das, ja.
Jetzt denken wir auch. Wir werden investigativ. Ja. Ja.
Nein, habe ich nicht.
Aber es war eine lustige Reaktion von dem Senior aus der, ja, Kaiservilla, wie er da draufgekommen ist und gesagt hat, das hast du nicht gemacht zu seinem Sohn.
Mir ist alles runtergefallen, ja. Ja.
Da muss man dann ein bisschen Respekt auch, ja, haben, oder?
Natürlich, natürlich. Also ich meine, ich habe oft in den Schlössern geschlafen, aber im Bett vom Kaiser von Zuse habe ich nicht geschlafen.
Der Blick ist jetzt wunderschön.
Was mich ein bisschen wundert ist, ich finde, deine Tasche schaut immer so leer aus. Hast du wirklich so wenig Sachen mit bei den Drehs? Weil die dauern ja ein paar Tage, oder?
Ja, das ist gut beobachtet. Ich meine, die Tasche ist wirklich leer, aber der Grund ist ganz einfach. Also die Geschichte kann ich euch erzählen, wenn wir Zeit haben. Ich bin ja, also wir mussten ja so einen Piloten drehen, ja.
Und wir mussten einen Piloten
drehen. Ja, dadurch, dass ich überhaupt nicht aus der Branche bin, die haben die ganze Zeit gesagt, wir müssen erst einen Piloten drehen. Ich habe gesagt, was müssen wir einen Piloten drehen? Ich bin Pilot, ich brauche keinen Piloten drehen. Also haben wir die erste Sendung Burglam gedreht, und da hat es dann geheißen, ja, jetzt komme ich an, aber ich brauche eine Tasche. Ich habe aber nur so einen Rollkoffer mitgehabt. Und ich habe gesagt, du kannst nicht mit dem Rollkoffer ankommen, und habe die Tasche vom Kameraassistenten bekommen. Das war eine braune Tasche. Und also wer die Sendungen wirklich verfolgt hat, wird sehen, dass die erste Sendung keine rote Tasche, sondern eine braune Tasche. Und der Kameraassistent, ich weiß nicht warum, hatte 3 wirklich schwere Bücher mit. Und diese Ankommensszenen musste ich halt öfters gehen, und dann bin ich relativ schnell draufgekommen, dass das mühsam wird, wenn man so viele Kilometer gehen muss und da so viel drinnen. Ja. Also deshalb ist jetzt nichts mehr drinnen.
Das ist eine schöne Geschichte. Ja, und dann hat die Austrian Airlines gesagt, du kriegst von uns eine rote Tasche.
Nein, aber es haben schon viele Zuschauer gefragt, wo ich die Tasche gekauft habe. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es ist eine Billigsdorfer No-Name rote Tasche. Ja.
Aber sie schaut wirklich super aus für das Format, ausgezeichnet. Wie waren die Reaktionen im Unternehmen auf diese Sendung?
Ja, das ist gut, also, dass du mich das fragst. Also wenn du bei Austrian Airlines angestellt bist und du machst etwas fliegerisch daneben noch, dann musst du das genehmigen lassen. Sonst musst du uns nur melden. Ja? Und ich habe das gemeldet bei meinem Vorgesetzten, und er hat gesagt, ja, weißt du mal nicht, was das ist, aber unterschreib es einmal. aber ich hab durchwegs positive Rückmeldungen auch als von meiner Firma. Und es war auch eine Zeit lang so, dass man auf der Langstrecke sich Folgen anschauen konnte in diesen Bildschirmen. Also ich hoffe, ich meine, und ich meine das auch wirklich ernst, ich bin total froh, dass ich dort Pilot sein darf. Und ich ist ein toller Arbeitgeber, und ich hoffe, dass ich dem Unternehmen keine Schande mache.
Aber glaubst du, repräsentierst du jetzt noch mehr das Unternehmen als vorher als Pilot, als Kapitän?
Nein, das glaube ich nicht. Nein? Das glaube ich nicht. Ich meine, ich finde es nett, dass die Leute sich freuen, wenn ich an der Tür stehe. Aber ich bin ein ganz normaler Pilot. Ja.
27 Folgen, man würde sich denken, irgendwann geht euch der Stoff aus. Wie geht's weiter?
Ja, wir haben jetzt wirklich schon viele Schlösser besucht. wir haben ja schon einen Piloten gedreht für Klöster, was ich auch sehr spannend finden würde. Und dann haben wir noch die Idee, beziehungsweise kann man auch schon buchen, man kann auch schon Reisen machen. Also so, also wie Hansi Hinterseher, kann man bei einer 7-Tages-Tour die Schlösser, die wir besucht haben, eine Auswahl besuchen und dort auch mit den Familien Abendessen. Also ich glaube, das ist ganz cool. Also uns gehen die Ideen nicht aus.
Und du bist tatsächlich dabei.
Ja, das war meine erste Frage an den Martin natürlich gleich. Und er hat gesagt, ja, du bist verpflichtet, gell?
Ja, ich glaube, ich kann nicht die ganze Zeit dabei sein. Aber ich wäre mir natürlich in Bad Ischl bin ich auf jeden Fall dabei. Auch weil ich dort Botschafter bin, natürlich muss ich natürlich auch dabei sein. Aber ich freue mich, wenn das funktioniert und die Leute das. Ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit, die Familien auch wirklich kennenzulernen.
Ich würde gern zurückkommen auf deine Vielseitigkeit, weil einer der spannendsten Tätigkeiten meiner Meinung nach, die du machst, ist die als Rettungssanitäter. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hat dich das von Anfang an interessiert? Ich glaube, du kannst wahrscheinlich Blut sehen, oder?
Ja, ich mache das schon relativ lange. Ich meine, liegt in meiner Familie, also mehr oder weniger meine ganze Familie war bei den, also in diesem Malteser Hospitaldienst. Und ich kann das nur wirklich jedem empfehlen. Und es gibt ja auch für junge Menschen gute Möglichkeiten, zum Beispiel über dieses freiwillig-soziale Jahr. Also ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz wichtig und essentiell für unsere Gesellschaft, dass man sowas macht. Und ich mache es halt beim Malteser Hospitaldienst. Es gibt viele ehrenamtliche Organisationen. Ich bin halt dort und darf auch seit über einem Jahr der Kommandant sein von dem Ganzen. Also wir sind ein toller Haufen, aber das ist eine schwierige Aufgabe. Also es ist eigentlich die Ehre meines Lebens, weil wir sind 2000 Mitglieder. Und ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Aber es ist natürlich für ganz Österreich eine besondere Aufgabe.
Aber viele wissen oft gar nicht, was wirklich dahinter steckt, was die Malteser alles machen. Man hat immer ein bisschen das Rote Kreuz sowieso im Blick und die Malteser sind eher das kleinere Pendant dazu. Jetzt hast du mal 2 Minuten Zeit, das zu pitchen. Was macht sie wirklich?
Also das ist eine tolle Möglichkeit. Ja. Also der Malteser Hospitaldienst ist eine ehrenamtliche Organisation wie viele andere. Bei uns sind halt die christlichen Werte unser Asset beziehungsweise wahrscheinlich unser Alleinstellungsmerkmal. Wir machen das alles mit einem römisch-katholischen Hintergrund. Ja. Die Johanniter sind zum Beispiel evangelisch und wir sind römisch-katholisch. Wir sind natürlich wesentlich kleiner, aber dafür sind wir wirklich rein ehrenamtlich. Und das finde ich wirklich toll, weil es gibt wirklich ganz viele junge Menschen, die sich engagieren wollen, auch ehrenamtlich, und die unterstützen uns. Und wir machen ja nicht nur diesen Rettungsdienst, sondern machen auch viele Sozialdienste. Ja. Also wir angefangen von Leuten mit HIV bis Winzirast kochen, bis also Pflegedienste, ein Altersheim haben wir auf der Landstraße, Hauptstraße. Also wir machen wirklich ganz, ganz viel. Und das, was wir, und das ist, glaube ich, auch ganz toll für uns, wir können auch mit Leuten wegfahren. Ja? Weil wir trainieren unsere Leute in der Pflege auch. Ja? Also wir müssen jedes Jahr eine Prüfung machen, dass wir das auch nachweisen können, dass wir Leute mit Beeinträchtigungen noch pflegen können. Und wir bieten an, dass wir auf Wallfahrten fahren. Es ist natürlich alles sehr, sehr katholisch und man muss ein bisschen den Faible dafür haben. Aber das ist schon toll, dass wir die Familien auch entlasten können und wirklich also Leute mitnehmen können, die einmal im Jahr wegfahren können und weil sie halt 24 Stunden Pflege brauchen. Und das machen unsere Leute alle ehrenamtlich und das finde ich großartig.
Was lernst du vom Umgang mit Menschen in schwierigen Situationen?
Ja, also ich meine, das muss man wirklich sagen, das ist das wirklich Schöne, wenn man diese Arbeit macht, man bekommt wahnsinnig viel zurück. Ja. Also die freuen sich, ja, und man glaubt, die sind so arm, aber die sind dankbar, ja. Also wenn sich jemand bedankt, weil man geholfen wird, das ist einfach wunderschön, ja. Also ich wünsche vielen dieses Gefühl.
Ist es, glaubst du, für dich trotzdem ein wichtiger Ausgleich zu dieser glamourösen Welt, weil du fliegst um die Welt, du bist im Fernsehen und jetzt hast du einen kompletten Gegenpart. Ist das, glaubst du, wichtig im Leben von Menschen?
Ja, so glamouröse Welt, weiß ich nicht. Ich meine, ich arbeite...
Ja, schau dir an jetzt.
Ja, ich darf bei euch sitzen, ja. Stimmt, das haben nicht viele die Möglichkeit. Aber ich meine, du willst nicht wissen, wie es bei uns zu Hause ausschaut, ja. Also, wie meine Rangliste ist in der Familie. Also, wenn das die Leute wissen würden, dann ist da nichts glamourös. Aber, ja, natürlich, ich meine, ich mache das wirklich gerne. Für mich ist das ein wichtiger Teil. Und es ist auch schön, also auch da habe ich schon Erlebnisse, dass Leute leider einen Herzinfarkt haben und sich aber freuen, dass ich sie dann ins Spital fahre.
Ich muss jetzt trotzdem noch mal fragen, du hast es zuerst erwähnt, Was bedeutet der Glauben für dich im Leben? Weil du hast es angesprochen, dass ihr die christlichen Werte eben vertretet. Ist es für dich persönlich auch wichtig?
Ja, auf jeden Fall. Für mich ist das wichtig. Ich diskutiere zum Beispiel mit meiner Frau oft. Es ist für mich ganz natürlich, drüber zu reden. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, egal welcher Glaube, dass man dazu steht. Und das versuche ich ja zu machen. Ich weiß auch nicht, ob der römisch-katholische der richtige Glaube ist. Aber ich meine, ich bin halt so aufgewachsen. Und für mich hört sich das richtig an, ja. Natürlich sehe ich auch Probleme, aber das ist für mich kein Grund, mich jetzt abzuwenden, ja. Also das ist mir einfach wichtig.
Aber dann ist eigentlich die Fortsetzung deiner Fernsehkarriere mit den Klöstern dann doch das Richtige. Wie wird das eigentlich heißen? Habt ihr schon Ideen? Klosterfrau Melissengeist oder wie?
Nein, es wird Herrgottszeiten heißen.
Super, noch besser.
Sicher der Erste, der das gesagt hat.
Entschuldigung, ich lasse ja auch keinen Witz aus.
Ja, natürlich. Ich bin ein Vollprofi. Ich suche einen Nachfolger.
Wir sind Kollegen im Geiste.
Ja. Ich suche einen Nachfolger.
Apropos, wir müssen über eines noch sprechen. Ich bin ja wirklich ein alter Hase im Fernsehbusiness. Aber was dich wirklich auch auszeichnet, ist deine Sturmfrisur. Also man glaubt wirklich, du hast das Cockpitfenster bei der Landung offen. So schaust du einfach aus. Das hilft dir aber, oder?
Ich weiß nicht, ich kann, ja, aber das ist ja wahrscheinlich auch, weil ich nicht eitel bin. Ich mache mir da nicht so große Gedanken. Freunde sagen, das ist eher so wie Borsten. Ja, es sind keine Haare, sondern die stehen einfach so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich nenne sie immer Heinz Fischer Gedächtnisfrisur.
Aber das stimmt tatsächlich. Ja, ja, absolut. Nur der hat natürlich noch deutlich mehr über den Augenkopf.
Ich arbeite dran.
Aber es gibt viele positive Reaktionen darauf, oder? Und das ist auch ein super Erkennungszeichen. Und du hast es auch leicht, weil viele Karikaturisten könnten dich super porträtieren.
Ja, ich glaube wirklich, dass es mittlerweile mein Erkennungszeichen ist, weil zum Beispiel am Flughafen, wenn man da mit dem Flugzeug steht und die Leute aufs Flugzeug schauen und ich gehe gerade ums Flugzeug herum und schaue, ob alles in Ordnung ist, erkennen sie mich schon anscheinend.
Aber Herr Kapitän, du musst doch ein Kapperl aufhaben.
Ja, das haben wir schon lange nicht mehr.
Ist abgeschafft,
ja.
Wirklich?
Also bei Austrian Airlines ist es abgeschafft, ja.
Schau.
Ja, Wahnsinn. Wussten wir nicht. Na, wir lernen viel heute. Sag mal, was gibt's Dinge, die du in deinem Leben spät gelernt hast und die jetzt wahnsinnig wichtig für dich sind?
Ich überlege gerade, ob ich irgendwas gelernt habe in meinem Leben.
Nein. Moderieren in jedem Fall, oder?
Definitiv.
Ja, moderieren, danke für die Blumen, aber ich weiß nicht, ich habe da überhaupt keine Schulung bekommen. Ich rede einfach so, wie ich mir das vorstelle und versuche Fragen zu stellen. Aber diese Chance, das im Fernsehen zu machen, ist sicher was toll ist. Ich weiß nicht, ob das jeder hat oder auch jeder machen würde, aber das ist sicher eine tolle Chance, die ich jetzt bekommen habe.
Wenn man mit dir spricht und wenn man dein Leben so betrachtet in der Vorbereitung, man hat immer das Gefühl, du bist einer, der danach strebt, in mehreren Welten einfach zu Hause zu sein. Also dort einmal die Fühler reinzuhalten und so weiter. Gibt's bei uns immer wieder bei unseren Gästen. Was sind so die Lebenswege, die du gerne deinen Söhnen mitgeben möchtest?
Ja, meine Söhne, das ist ein eigenes Kapitel. Nein, ich muss sagen, was ich schon toll finde ist, oder was mich wirklich freuen wird, und dass ich, wenn sie die Schule schaffen würden, ja. Also die Schule wäre schon gut. Und das ist, glaube ich, nicht mehr so selbstverständlich. Ich meine, sie sind sehr brav und bemühen sich immer. Aber wenn sie mal dann die Matura haben, würde ich schon gut finden. Mhm. Und sonst, ich versuche ihnen das schon ein bisschen, um meine Frau vorzuleben, halt gewisse Werte, ja. Also dass man aufmerksam ist und dass man sich um den Nächsten kümmert. Und also die Standardsachen, würde ich sagen. Nicht Spezielles, aber doch. Und Tischmanieren, das habe ich auch von meiner Großmutter mitbekommen. Sie hat immer gesagt, also damals, wie sie noch gelebt hat, da war die englische Königin natürlich noch da, hat sie gesagt, man weiß nie, vielleicht ist man mal bei der englischen Königin eingeladen und dann wären Tischmanieren gut.
Aber das ist doch charmant, oder? Total charmant.
Ja, natürlich. Meine Großmutter war überhaupt eine tolle Frau. Sie hat von sich, nur damit ihr versteht, woher das kommt, sie hat auch immer gesagt, sie ist die schönste Frau von Wien.
Hat sie gesagt?
Ja. Kann sich vorstellen. Also, ja, aber sie war eine sehr hübsche Frau und immer elegant. Also sie war eine tolle Frau. Aber das hat sie natürlich auch von sich gesagt. Ja? Also sie war sehr von sich überzeugt.
Aber ich schätze dich auch so ein, dass du deine Söhne Karriere machen lässt, was sie wollen. Also ich glaube, du bist so ein wirklich braver Papa. Was mich nur interessieren würde, ist, entdeckst du jetzt schon irgendein Talent bei deinen Söhnen, das dich ein bisschen fasziniert, vielleicht sogar neidisch macht?
Also was toll ist bei meinem älteren Sohn, und das finde ich echt erstaunlich, der kennt jeden Fußballspieler. Der kennt jeden Fußballspieler, der weiß, wo er spielt, der weiß, wie viel er kostet, der weiß, auf welcher Position man einsetzen könnte. Und wenn du zum Beispiel liest, dort wird der Trainer entlassen oder der Spieler wechselt dorthin und sie suchen einen Ersatz, dann sagt er einen Namen und wirklich 3 Tage später wird dieser Name genannt. Also das macht er, das finde ich cool. Mhm. Also ich meine was ganz Spezielles. Und er sagt immer, ja, so ein Spieler von einem Mittler kriegt 3% vom Verkaufspreis, das reicht ihm schon. Also.
Da kennt sich einer aus.
Ja. Ja, kommt davon, für welche Vereine man die Verhandlungen führt. Ne? Ja. Ob es jetzt der SK Kammer ist, aus Schörfling am Attersee oder doch Real Madrid.
Ja, ja, du musst groß denken.
Natürlich. Immer
groß denken.
Also dann SK Kammer. Also
wenn wir jetzt zum Fast-Abschluss groß denken, was kommt noch in deinem Leben?
Ja, das kann ich nicht sagen. Ich meine, ich bin so zufrieden, wie es ist. Also ich weiß nicht, viel mehr geht sich jetzt vorderhand nicht aus.
Zeitlich.
Zeitlich. Ich lebe in meiner Chaos-Theorie. Also ich versuche den Tag zu planen nach der Chaos-Theorie. Es ist bis jetzt noch niemandem aufgefallen, aber ich bin gut ausgelastet, würde ich sagen. Und ich schaue mal, was noch kommt.
Jetzt haben wir dich schon sehr gut kennengelernt in diesem Gespräch. Ich habe aber, bevor wir mit unseren kurzen Fragen, habe ich noch Entscheidungsfragen für dich vorbereitet.
Entscheidungen?
Ja, Entscheidungsfragen. Roter Teppich oder Picknickdecke?
Picknickdecke.
Wow, ehrlich?
Yes. Immer?
Ja.
Was ist ein roter Teppich? Was heißt das? Du meinst bei irgendeinem Fest oder was? Ja, bin ich nirgends eingeladen?
Mit uns beiden
zum Beispiel.
Ja? Mit euch schon, aber ich bin...
Mal wir drei.
Wäre doch lustig.
Ja, aber da durfte ich auch schon mal moderieren oder Fragen stellen. Ja, da war ich schon.
Jetzt bin ich quasi der Einzige an dem Tisch, der noch nicht den Opernball moderiert hat.
Das auch schon gemacht.
Ja, für Radio Wien.
Ja, ich durfte für die Sendung danach und am nächsten Tag so Interviews machen. Und wirklich großen Respekt, das ist wirklich schwierig. Also das ist eng und laut und ja, also das war eine große Herausforderung für mich.
Gut, nächste Entscheidungsfrage. Cockpit oder Cabrio?
Cockpit.
Deine Frisur sagt Cabrio.
Warum? Ich fliege mit offenem Fenster.
Ah ja, genau. Okay, und letzte der Entscheidungsfragen, Champagner oder Sommerspritzer?
Lieber Bier. Ich trinke am liebsten Bier.
Echt?
Ja.
Aber Jo, ganz ehrlich, das wäre jetzt so klischeehaft gewesen, wenn du gesagt hättest, na, Kaiserspritzer.
Nein, ich bin, also ich trinke überhaupt ganz wenig oder relativ wenig Alkohol, aber wenn, trinke ich lieber ein Bier.
Okay.
Ja. Aber das hängt auch
ein alkoholfreies Bier.
Ja, das hängt auch mit dem Beruf zusammen, oder?
Hängt sicher auch mit dem Beruf zusammen. Ich meine, das ist eh bekannt. Wir werden streng kontrolliert und mit Alkohol ist, vor allem mit meiner neuen Öffentlichkeit, ist das, glaube ich, nicht gut, wenn man da so viel Alkohol trinkt.
Am Salzkammergut schmeckt mir
Ischlerkrapfen und Zaunerstollen.
Wow, Zaunerstollen. Aber du hast das nicht.
Ischlerkrapfen kennst du.
Ja, natürlich. Ja. Aber du hast das nicht geschafft, das Rezept zu bekommen und wir auch nicht.
Nein, das ist ja. Ich habe den Philipp Zauner probiert, aber. Ich weiß es wirklich nicht. Wir wissen es nicht.
Ja, wir sind alle Fans vom Zaunerstollen.
Wir haben es probiert, auch im Podcast, du in der Fernsehsendung, keine Chance.
Aber Ischlerkrapfen und Zaunerstollen, das ist für mich schon Salzkammergut. Also, ja.
Gibt es auch was Salziges, was du gern magst?
Ja, eigentlich, ich habe gern diesen Steckerlfisch da vom Grottensee, also von diesem Batzenhäusel. Kennst du das, das Gasthaus dort? Das finde ich wirklich sehr gut. Super. Ja.
Gut, dann nächste Frage. Am Salzkammergut taugt man nicht.
Das sind schwierige Fragen. Taugt mir nicht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass in der Nebensaison mehr oder weniger die Gehsteige raufgeklappt werden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also da ist es schwierig, was zu essen zu bekommen oder das finde ich ein bisschen schade.
Das stimmt. Am Salzkammergut fehlt mir.
Was mir in letzter Zeit fehlt, ist die Wintersaison. Ich finde, dass relativ wenig Schnee ist und ich kann mich erinnern, wir waren immer viel Skifahren in Hintersee zum Beispiel. Und das sind leider so Skigebiete, die wegen der Höhe, also entweder schon zusperren mussten, beziehungsweise immer wenig Schnee haben. Also eigentlich die Wintersaison fehlt mir.
Ja, wir hatten es letztens auch das Langlaufen fällt komplett weg, ja, weil einfach kein Schnee mehr da ist.
Ja, genau, das fehlt mir eigentlich, ja.
Aber da hast du ja Zell am See mit dem Kitzsteinhorn wenigstens.
Ja.
Okay, und?
Bisschen Opportunist, ja.
Am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Die Seen. Stimmt. Die österreichischen Seen, ne?
Das stimmt, das ist absolut eigentlich richtig.
Ja. Wann wirst du zum nächsten Mal reinspringen in dieses weiche Wasser des Wolfgangsees?
Morgen.
Morgen.
Ja.
Wunderbar.
Und wann wirst du das nächste Mal drüber fliegen?
Heute am Abend.
Damit haben wir es. Gute Reise. Das war ein wunderbares Gespräch, Johann Philipp Spiegelfeld. Vielen, vielen Dank.
Ja.
Dankeschön.
Always happy landings.
Always happy landings.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.